Du hast ja gar keinen Stereoton, das musst du erleben, warte.
Großartig.
Ein Gerät, ein Computer macht das.
Natürlich, das ist Relax.
Ja, ganz schön frech.
Wie so eine funky Wah-Wah-Gitarre.
140 BPM.
Wenn wir von High Energy sprechen, dann müssen wir natürlich auch von High Energy sprechen.
Oh, does it feel?
Ja, du hörst es gleich.
Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge 17.
Und wir sprechen heute über ein Thema, mit dem ich meinem lieben Kollegen Alex schon seit geraumer Zeit in den Ohren liege, nämlich über, Alex, komm, sag's einfach nochmal.
Wir sprechen über High Energy. Hinrik.
Hinrik, genau. High Energy Music, die in den 80er Jahren sehr populär war. Und Alex, woran denkst du, wenn du, also außer natürlich meine Begeisterung für diese Musik, die ich irgendwie in diesem Jahr entdeckt habe oder entwickelt habe, woran denkst du bei High Energy Music?
So, die in diesem Jahr entwickelt tatsächlich.
Ja, das ist wirklich so.
Boah, gut, dass wir einen Podcast machen.
Perfekt.
Ich muss sagen, ich denke am ehesten und werde es immer tun, auf jeden Fall an Frankie Goes to Hollywood. Und damit haben wir natürlich eigentlich ein riesiges Thema, was wir heute ja eigentlich ausklammern können und getrost auf Folge Nummer, eine vergangene Folge verweisen können.
4, 5, 6,
nee, ja, schon,
ich weiß es nicht mehr.
Ein bisschen weit später, gegen 10 oder 8 oder so. Genau, wo wir uns über das wunderbare Album Welcome to the Pleasure Dome im Boys of Summer Podcast unterhalten. Mit Songs wie Relax, Two Tribes und Power of Love. Also, wenn euch eigentlich nur das interessiert, gerne rüberschalten und später wiederkommen. Aber ich glaube, Eckhard, wir wollen uns heute ein bisschen an der Geschichte und an weiteren berühmten Beispielen, aber auch an der generellen Kategorisierung von High Energy ein bisschen versuchen, oder? Denn ich finde, das ist ja so ein Thema, was nicht wirklich trennscharf ist.
Was ist das? Also, es ist Disco-Musik der 80er Jahre.
Also der Teil des Synthie-Pops, der tanzbar ist?
Es ist auf jeden Fall voll elektronische Musik, die tanzbar ist, ja, genau. Und vielleicht müssen wir, um High Energy zu begreifen, warum das eigentlich ein Stil der 80er Jahre ist, nochmal zurückblicken. Denn Disco-Musik gab es natürlich auch vorher. Und es gab natürlich auch in den 80ern andere Stile, die tanzbar waren. Denken wir einfach nur mal an Italo-Disco. Wir hatten in den letzten Folgen auch da ein gutes Beispiel, nämlich Vamos a la Playa. Mhm. Ist auch extrem tanzbar, ist aber kein High-Energy.
Es ist tanzbar, aber es groovt vielleicht nicht so. Und das ist ja vielleicht, wenn wir ein bisschen nach den Wurzeln von High-Energy suchen wollen, schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, denn du sprichst ja über die Tanzmusik der 80er. Das klingt ja schon, als würdest du es von etwas separieren wollen, vielleicht von der Tanzmusik der 70er.
Ja, wenn wir in die 70er Jahre gucken, dann sehen wir erstmal, in 70er Jahren haben sich Diskotheken entwickelt.
Tanzende Menschen.
Also was? Tanzende Menschen, genau. Also wir haben einfach Tanztempel mit guten Musikanlagen und Lichteffekten. Ne? Wir denken da an auch an die Disco-Kugel, die da an der Decke hängt. Dann haben wir natürlich Musik. Also es war ein große Bewegung im Grunde genommen, die sich da entwickelt hat. Alles war plötzlich tanzbar. Die ganze Musik musste tanzbar sein. Die Bee Gees haben ihr Comeback gefeiert mit dem Soundtrack für Nur Samstagnacht mit John Travolta.
Nur Samstag, nur Samstagnacht, nur Samstagnacht. Hammer.
Besser bekannt als Saturday Night Fever. Und das war so eine große Bewegung. Selbst die Rolling Stones kamen nicht an Disco-Musik vorbei. Und die Schockrocker, jetzt halte ich fest, Kiss. Kiss hatten ja auch I Was Made for Loving You. Das heißt also, es war wirklich eine große Bewegung. Und wie das immer so ist, wenn dann der Tanzfilm zur Bewegung kommt oder beziehungsweise der Film zur Bewegung, dann ist irgendwie so der Höhepunkt erreicht und ab da kippt das alles.
Also bei Kiss ist es ja nun mal wirklich relativ eindeutig, wo sie von Tanzmusik beeinflusst wurden. Mich interessiert aber doch brennend, wo das bei den Rolling Stones der Fall war.
Miss You.
Miss You, natürlich.
76.
Also es galt mal wieder, den Zeitgeist zu adaptieren. Ich meine, wir haben das ja auch bei natürlich, anderen Rockbands ja. schon in den 80ern gesehen. Wir denken an Status Quo und weitere. Und ja, aber es ist ja relativ oft so, dass bei Trends, auch musikalischen Trends oder Tanztrends oder wie auch immer, das dann irgendwann plötzlich nicht mehr so cool ist, ne?
Genau. Da habe ich neulich was Interessantes gesehen, und zwar im schwedischen Fernsehen, da ging es um ABBA. Und da hatte man in 70er Jahren, wurde dann halt gezeigt, hat man Leute auf der Straße gefragt, so, ja, wie findet ihr eigentlich ABBA? Und dann sagten die so, wir hassen die, wir finden die scheiße.
In Schweden, ist
scheiß Musik. In okay. Schweden, ja. Und gleichzeitig haben sie aber selbst allein in Schweden Millionen Platten verkauft. Ne? Also das heißt, man kann natürlich auch mit so einem musikalischen Trend nicht auf Dauer dann alle glücklich machen.
Nein, aber das gehört heißt, ja, also ich meine, das war schon in meiner Kindheit war das so, also es gab McDonald's so, wo halt angeblich keiner hingeht, was aber super läuft, und die Kelly Family so, ne, wo was angeblich niemand hört, aber halt immer auf Platz 1 ist. Und ja.
Aber es bilden sich dann halt auch irgendwelche Gegenbewegungen. Und genauso war das auch mit der Disco-Musik, die dann einfach nach Saturday Night Fever ziemlich den Bach runterging. Und worin mündete da das, Alex? Wir hatten in der Vorrecherche da eine Sache gefunden, die Disco Demolition Night. Was war das denn?
Das war der explosive Abschluss eines spritzigen Jahrzehnts am 12. Juli 1979.
In Chicago.
Ja, in Chicago kam man nämlich auf die wunderbare Idee, dass Baseballspiel zwischen den Chicago White Sox und den Detroit Tigers ein bisschen aufzumotzen. Und ja, man, wie gesagt, die Stimmung hatte sich wirklich schon so gegen die Disco-Musik gewandt, dass schon von vornherein angekündigt war, Leute, es sind zwei Spiele und zwischen den beiden Spielen, da sprengen wir jetzt eine ganze Kiste voller Disco-Alben in die Luft.
Und hervorragende Idee.
Die Hütte
und,
war voll.
Was ist dann, die Hütte war voll, und was ist dann passiert? Man hat gesprengt tatsächlich, und es war eine explosive Stimmung.
Die Leute wollten aber halt auch was zerstören, und das galt dann am Ende, glaube ich, für das halbe Spielfeld, von dem nicht mehr so viel, was auf jeden Fall nicht mehr so bespielbar war. Also die Platten waren auch nicht mehr bespielbar, aber das Spielfeld, würde ich sagen, auch nicht.
Das war das Ende von vielen, vielen Disco-Platten und war eigentlich auch so ein bisschen so der Trend. Ne? Also die Stimmung hatte sich einfach so gegen Disco-Musik, wie man sie kannte, gewandt, und ja, Disco war einfach nicht mehr in. Es war out. Disco war altbacken.
Was war denn auf dem Vormarsch? Also wir hatten, also ich glaube, es gab halt so, ich glaube, Pop- und Rockmusik haben halt beide so ihre eigenen stilistischen Kriege zu der Zeit geführt, denn ich meine, ne, was dann die Disco-Musik irgendwie abgelöst oder beerbt hat, da kommen wir, darum geht's ja in dieser Folge, aber im Rock gab es ja irgendwie ähnliche Entwicklungen, da hat sich halt gerade der Punk sehr ja, gegen den, ja. Gegen den Progressive Rock auch gewandt, natürlich auch, also ich glaube, der Pop war halt generell schon verschmäht, aber auch da fand halt dieser Wechsel statt, und ja, und trotzdem hören wir diese Züge der Disco-Musik, gerade aus dem teils auch sehr, sehr funkigen Spiel, zum Beispiel von Gitarristen Nile Rodgers von Chick, eigentlich bis tief in die 80er dann auch hinein. Also, wie gesagt, ist hier Nile Rodgers als Kultproduzent, war später auch noch bei Duran Duran mitgearbeitet, hat bei David Bowie mitgearbeitet, aber...
Wir hatten drüber gesprochen, ja, genau.
Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht um High Energy und...
Disco-Musik in den 70er Jahren war dann irgendwann out, aber die Leute haben ja nicht aufgehört irgendwie tanzen zu wollen. Das ist ja ein Grundbedürfnis, und nur weil die Form jetzt altbacken ist, naja, dann bildet sich halt was Neues. Ne? Und da kommt jetzt High Energy ins Spiel. Und High Energy ist einfach eine ja andere Spielart. Nicht? Also man kann natürlich auch nicht sagen, High Energy hat sich jetzt jemand ausgedacht. Oder also man kann zum Beispiel sagen, Donna Summer mit I Feel Love, was dann später von Bronski Beat auch gecovert wurde. Donna Summer 1977, die hat eigentlich schon so einen High-Energy-Hit gehabt, nur hat das halt damals niemand so genannt. Und wenn man jetzt halt so im Rückblick guckt, ja, dann könnte man sagen so, ja, nee, das ist eigentlich ein High-Energy-Hit. Und was ist eigentlich High-Energy gegen die 70er Jahre, die Disco-Musik? High-Energy ist halt voll synthetisch, während in 70er Jahren die Disco-Musik häufig noch mit einem Band-Fundament eingespielt wurde. Geigen durften nicht fehlen. Du hattest immer irgendwie so eine funky Wah-Wah-Gitarre und das entfällt halt in High Energy alles.
Man könnte jetzt High böse Energy sagen, es wäre da irgendwie mehr Leben drin gewesen mit allen Sachen, die du aufzählst. Also natürlich, es hatte ganz klar mehr deutlich diese funkigen oder auch teilweise, sag ich mal vorsichtig, souligen Ursprünge und ne, organische Instrumente und mit allem, was in den 80er Jahren einfach an Instrumenten, an Synthesizer-Möglichkeiten aufkam, war das jetzt auch wirklich, ja, es war, wie du sagst, es war vollsynthetische Musik und damit kam auch so eine vollsynthetische Härte, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen oder so. Also wir hören ja auch nicht umsonst zur selben Zeit, natürlich bei Kraftwerk, aber auch anderswo, so Techno-Frühformen irgendwie so. Ne? Da wird sich halt auf den... Plötzlich wird halt nicht mehr mit der checkenden Gitarre halt irgendwie so, sondern mit dem genau, harten, pulsierenden Bass oder so getanzt. Und ja, vielleicht wurden die Boxen in der Disco dann auch nochmal größer und es musste halt irgendwie nochmal mehr wumsen, ne?
Genau, also was man halt feststellen kann, ist, dass das, was wir jetzt High Energy so im Rückblick dann nannten oder nennen, dass das halt in der amerikanischen Gay-Community dann sehr populär wurde. Also es gab dann halt in San Francisco, in New York und so weiter, gab es dann halt Leute, die genau diese Tanzmusik produziert haben. Da ist dann zum Beispiel, sind dann Namen zu nennen wie Patrick Cowley mit seinem Song Manergy. Und ich würde mal sagen, da hören wir einfach mal rein. Wie hört sich eigentlich so 1981 High Energy Music an, die in den nicht im Mainstream populär war, aber die dann halt quasi Vorbild wurde für eine größere Bewegung? Ich würde sagen, Patrick Cowley, Manergy, wir hören einfach mal rein.
Das war Manergy von Patrick Cowley oder Cowley und wow, das längste Serienintro der Welt mit 8 Minuten irgendwie. Nee, aber es hat schon so ein bisschen, also dieses, wie sie einfach dieses Wort ins Zentrum gestellt haben.
Natürlich.
War schon sehr on point. Ich sprach ja eben schon, wie gesagt, pulsierende Bässe. Es waren dann auch, wenn du von der Gay-Community sprichst, einfach, ich glaube, zwei sehr, sehr ausschweifende Lebensstile, die irgendwie dann auch zusammengetroffen sind halt irgendwie. Und ja, es gibt halt einfach Energie und wenn ich so einen Song jetzt auch wieder höre, dann würde ich sagen, so, dass eines der Elemente, wo ich dir halt sicher sagen könnte, ja, diesen Song würde ich als High Energy und nicht einfach nur als Synthie-Pop oder so bezeichnen,
ja,
ist halt eigentlich wirklich dieser diese Bassläufe. Also du hast halt genau, sehr, sehr oft dieses dim 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 diese Oktave. Hier hattest du sogar noch immer so Töne dazwischen mit dem. Aber ne, das darf dann auch ruhig mal einen Song durchgehen. Und ich finde eins, ich hab jetzt nicht die Expertise zu sagen, eine der frühesten Einsätze, aber ich glaube, ein Lied, das davon sehr dominiert ist und schon etwas früher erschienen ist. Also du sprachst ja gerade schon davon, wir haben hier Musik, die vielleicht nicht so im Mainstream war, was das aber sehr in den Mainstream getragen hat und sich, ja, sehr durchgehend daran bedient ist, meiner Meinung nach, das ist natürlich das wunderbare Blue Monday von New Order.
Ah, du hast völlig recht. Ja, klar.
Und das ist wirklich sowas, ne, wir haben eben gesagt, es gibt Dinge, die nudeln sich da relativ schnell tot. Und ich finde, das wurde ja durchaus auch in den 80ern mit Synthie-Pop gemacht. Es gab dann immer diese Special Dance Remixes von Songs, womit man dann sowas irgendwie 8 Minuten in die Länge gezogen hat. Und man merkt so, eigentlich passiert im Lied.
Großartig.
Halt. Ja, schon, genau. Aber ne, und dann wurde aber hier nochmal was herkopiert und hier und irgendwie, klar, ne, für die Disco, wenn du dich halt irgendwie treiben lässt, dann reicht das. Und Blue Monday ist für mich wirklich so der heimliche Star, weil es wirklich zeigt, wie man über, ich weiß nicht, was sind es, 8 Minuten oder so, trotz dieses durchgehenden dim 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 unglaublich viel entfalten kann. Das Lied verliert nie seine Tanzbarkeit und ist im Grundgerüst auch sehr, sehr simpel. Aber es passiert sehr, sehr, sehr viel darüber, sowohl in Harmonien als auch im perkussiven Bereich. Und ja, so schön kann High Energy sein.
Wunderbar, genau. Alex, ich habe mit den Recherchen, also ich bin auch über diese extra long Dance Mixes und so weiter, ich bin über eine CD gestolpert, da bin ich eigentlich auch so erst drauf gekommen. Und zwar gibt es noch einen weiteren Produzenten, der High Energy, wirklich High Energy produziert hat. Und zwar ist das Bobby Orlando. Und der ist eigentlich, ich weiß nicht, für Unmengen an Songs verantwortlich, unter Unmengen an Pseudonymen, oder er hat Unmengen Songs für andere Künstler geschrieben. Und er hatte dann ab 1982 eine eigene Band quasi ins Leben gerufen. Und zwar waren das The Flirts. Und die sind eigentlich auch mit diesem High Energy bekannt geworden. Und
Beziehungsweise die Marke The Flirts eher als die Menschen dahinter, ne?
genau, weil er hatte ich weiß nicht, warum es so war, aber es waren drei Sängerinnen bzw. Tänzerinnen, die im Vordergrund standen, und er hat sie halt irgendwie jährlich oder halbjährlich dann ausgetauscht, aus welchen Gründen auch immer. Und The Flirts bestanden dann weiter, aber es waren immer neue Gesichter. Aber die Klammer war immer, es ist eine Blonde dabei, eine Rothaarige und eine Brünette. Das ist das Wichtigste gewesen,
Aber da
offensichtlich.
sieht
Und
man ja doch, wie vielleicht auch ein bisschen mehr der, ich will nicht sagen, hat der Bandkult vielleicht irgendwie, wie wir ihn dann ja doch eher noch auch vielleicht um die Bee Gees oder ganz besonders auch um ABBA in den 70ern erlebt haben, plötzlich so ein bisschen in den Hintergrund rückt, irgendwie hinter den, ja, hinter den Liedern, hinter den Bandnamen, aber auch hinter dem Sound einfach irgendwie. Die Leute
ja.
wollten einfach Energie und man, es ist nicht so, dass man so, was machen die Bee Gees denn als nächstes irgendwie so, sondern.
Ja, genau. Andererseits, er hat die Musik gemacht, er wollte aber nicht im Vordergrund stehen. Da war es naheliegend, dann einfach andere Gesichter zu wählen, und dass die dann halt ausgetauscht wurden. Ja, das hat er dann halt in Kauf genommen. Ich würde einfach mal in einen Song der Flirts reinhören. Und zwar, der größte Hit ist von 1982, also ziemlich nah auch noch an Managie. Und zwar 1982, der heißt Passion.
Passion, jawohl.
Bei uns in der Spotify-Playlist. Passion.
Ja, Passion von The Flirts. Und ich meine, wie sehr darf man sich vom Bassriff bei New Order bedienen? Aber wir haben ja schon gehört, es ist einfach ein relativ durchgehendes Element, was diese Musik prägt.
Genau, und was man bei Bobby Orlando, also wie gesagt, er hat sehr, sehr viel produziert, später sogar die Pet Shop Boys auch, bevor die bekannt geworden sind. Und was man bei ihm ganz deutlich hört, ist, dass er halt so ein festes Set an Sounds hat. Das heißt, er hat irgendwie diesen Bass-Sound, er hat einen Schlagzeug-Sound, er hat dann halt irgendwie für die Melodien, die da immer wieder drüber streuen. Er hat einfach feste Sounds auf seinen Synthesizern gehabt und die immer wieder eingesetzt. Und in der Entwicklung hört man dann natürlich, oh, jetzt muss er wieder einen neuen Synthesizer bekommen haben, dann hat er wieder neue Sounds gehabt. Aber man hört immer, zu welcher Zeit er welchen Song quasi aufgenommen hat. Das ist sehr spannend bei The Flirts auf jeden Fall. Einen anderen Künstler, den Bobby Orlando noch produziert hat, das war der amerikanische Performer Divine.
Performer.
Performer, warum?
Was willst du
Weil
sagen?
Divine war Drag Queen. Auf jeden Fall hat er von sich selbst gesagt, er performt nur. Er schlüpft nicht in die Rolle. Er war auch in Filmen zu sehen. Da sagte er halt, nee, ich schauspieler nicht, sondern ich performe die Rolle. Und er hat halt auch Musik gemacht und wurde auch von Bobby Orlando dann produziert. Später übrigens auch von. Ah nee, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall größter Hit auch hier, High Energy, und zwar Shoot Your Shot.
Wir sind auf jeden Fall wieder mal bei einem Song, wo sich nicht nur der Blick in die Playlist, sondern vielleicht sogar auch der Blick auf YouTube lohnt, zum Beispiel vom Video Top Pop Divine Shoot Your Shot.
Alex, was hat dich am meisten beeindruckt? War es die Perücke? War es?
Es war schon der Delay von wann Stimme zu hören ist und wann das Mikrofon zum Mund geführt wird. Das war schon. War
es
schon
ist
das
Playback Deluxe auf
das
jeden
ist,
Fall.
Das ist Performing Deluxe auf jeden Fall. Ja, nee, es ist schon. Also ich kann nach diesem Video ein bisschen mehr verstehen, was der Unterschied zwischen Performen und Schauspielern ist und ich glaube, Schauspiel, richtig, auch. Ja, das auch.
Man hört es auch ein bisschen.
Ich glaube, dass Schauspielerei doch die höhere Kunst ist als die des Performance.
Aber andererseits, der Song ist doch wirklich grandios.
Ja, und ich habe gerade auch noch wieder darüber nachgedacht, jetzt, wenn man nicht immer nur auf den Bass hört, wie ich das bei der Musik tue. Wir hatten ja vor vielen, 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 vielen Folgen, in Folge 3 oder so, auch mal diesen Exkurs zum Thema Arpeggiator. Also wer dazu noch ein bisschen was wissen will, kann gerne ein bisschen zurückspulen. Ja, und die sind hier natürlich auch relativ prominent eingesetzt. Und zwar, wir reden halt von festen Tonfolgen, die gerne wiederholt oder verschoben abgespielt werden. Und gerade hier in so einem Song muss ich das natürlich auch dem, ja, doch etwas höheren Grundtempo anpassen. Und das sind einfach so Dinger, wo ich sage, ich würde das nicht schaffen, das von Hand zu spielen, glaube ich teilweise. Und ich nehme an, die meisten Leute damals auch nicht. Und das ist natürlich interessant. Man sieht teilweise durchaus auch bei vielen High-Energy, ja, Bands, Gruppen, Videos, wie auch immer, wie sich Leute wirklich noch so eine Kiste, die das Ganze über MIDI steuert, auf ein Keyboard oben drauf stellen. Also ne, nicht mehr der Musiker oder die Musikerin gibt den Befehl, spiel jetzt den Ton C, dann den Ton D und dann wieder den Ton C, sondern ein Gerät, ein Computer macht das im Grunde. Und ja, wie gesagt, das findet hier auf jeden Fall auch ordentlich Verwendung. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, und wir wissen jetzt nicht, wer sich woran bedient hat, diese Sachen einfach ein bisschen langsamer von Hand einzuspielen und dann einfach schneller zu drehen.
Ich glaube, Bobby Orlando hat damals schon Arpeggiator gekannt und die auch exzessiv eingesetzt. Wenn wir von High Energy sprechen, dann müssen wir natürlich auch von High Energy sprechen, denn es gibt auch einen Song, der 1984 veröffentlicht wurde und quasi das Genre nochmal populär gemacht hat. Und zwar sprechen wir natürlich von Evelyn Thomas und ihrem Song High Energy. Und Alex, ich bin mir fast sicher, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche.
Aber sicher doch, ich surf doch hier parallel.
Aber du hast nicht die Single zu Hause.
Ich habe nicht die Single zu Hause, aber mal gucken, wie es nach der Folge aussieht.
Sollen wir einfach mal reinhören, Alex?
Wir hören einfach rein.
High Energy, Evelyn Thomas, bei uns in der Spotify-Playlist. Das war Evelyn Thomas mit High Energy und uns sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal, wir hatten schon mal drüber gesprochen bei den nervigsten 80er-Jahres-Songs. Das war so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen war. Das war diese exzessive Fröhlichkeit. Und das andere, Alex, was wirklich, es ist einfach so offensichtlich. Was ist noch total auffällig bei diesem Song?
Dass wir hier der Bass nicht auf zwei Tönen pumpt, sondern auf einem. Und das hat natürlich eine ziemlich deutliche Parallele zu Relax von
Frankie
Goes to Hollywood, die wir in dieser Folge vom Voice of Summer Podcast ein bisschen aussparen. Denn, spult mal zurück, wir haben schon eine ganze Folge über dieses wunderbare Album. Ja, ganz schön frech, ne? Und vor allem kommt ja, wenn ich zurückdenke an die exzessive Fröhlichkeit oder an über Sunshine Reggae haben wir mal gesprochen, dass ja auch so ein bisschen aufgedrückt werden soll, was das eigentlich gerade ist, ne? Das ist Reggae und in dem Fall ist es hier, das ist High Energy. Und es ist dann schon, okay, du hast diese Strömung in der populären Musik, die gerade recht erfolgreich ist. Und dann nimmst du dir halt den Titel dieser Musik und dann auch noch das Bassriff von einem der beliebtesten Titel dieser Musik und willst dann halt die Hymne halt High Energy. Das ist jetzt unsere Musik, das ist jetzt unser Lebensgefühl. Aber auf diese Idee, dass sich vielleicht auch einfach mit der Strömung, mit dem Lebensgefühl, mit der Musik High Energy auch durchaus noch ein bisschen mehr Geld generieren lässt, sind natürlich auch noch andere Leute gekommen. Und wir sprachen eben schon über, über Produzenten, die durchaus ihren Trademark-Sound haben und auch imstande sind, aus welchen Absichten auch immer, den verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aufzudrücken. Und da kam natürlich gegen Ende der 80er oder der zweiten Hälfte der 80er ein Phänomen in Form eines Produzententrios auf. Dass die Maßstäbe auf jeden Fall nochmal so ein bisschen verschoben hat. Du sprichst
von Dieter Bohlen und Anders. Und
oder? Steve Benson. Nee, tatsächlich nicht. Ich spreche nicht von Brother Louie, 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 sondern ich spreche von I Should Be So Lucky, Lucky, Lucky. Und es geht um
Doc Aitken, Waterman.
Ganz genau.
Und die haben natürlich die Zeichen der Zeit erkannt, wie du richtig sagst. Und sie haben dann quasi Künstler von Bobby Orlando unter ihre Fittiche genommen, nämlich besagte Divine. Und aber auch andere Sachen produziert natürlich. Bananarama, über die wir auch neulich schon gesprochen haben in der Sommerfolge. Und Stock Aitken Waterman haben einen Coversong für Bananarama produziert, womit die einen Riesenhit hatten. Und zwar war das Venus. Und Venus ist natürlich eigentlich so High Energy, wie wir es kennen. Im Grunde genommen ist der Rhythmus dann noch energetischer. Es sind noch mehr perkussive Elemente im Hintergrund zu hören. Es ist wirklich wie so ein Funkenfeuerwerk in Akustik, also in Sound gepresst.
Und ich würde auch sagen, eines der bekanntesten Werke, das uns Stock Aitken Waterman verschafft haben, neben Kylie Minogue's I Should Be So Lucky, ist uns natürlich auch begegnet und vielleicht ist das ja schon sogar exemplarisch für die Arbeit dieses Produzententrios, nämlich in unserer Folge zu den nervigsten Songs der 80er und hieß so? Ja, ne? Nervigste Songs, ne? Zu den nervigsten Songs der 80er und das habt ihr uns sogar damals über die Instagram-Kommentare vorgeschlagen. Es geht natürlich um Rick Astley und Never Gonna Give You Up. Ist das noch High Energy? Kann man bestimmt zur Diskussion stellen, aber es ist auf jeden Fall.
Ich finde nicht. Ich finde nicht, weil ich finde bei Rick Astley steht natürlich schon so seine Stimme im Vordergrund. Und der Sound, klar, der war dann halt irgendwie immer der gleiche.
Und das zeigt nämlich genau, dass wie austauschbar nämlich im Grunde die Komposition oder auch einfach die Musik im Hintergrund geworden ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, irgendwie so den zweit- oder drittbekanntesten Rick Astley-Song aus der Zeit zu hören. Du merkst halt.
Ich habe keine Ahnung, nicht, welcher ne? das sein soll.
Ich auch nicht, aber ich habe mal irgendwann irgendwo im Radio gehört und ich war halt der festen Überzeugung, das ist Never Gonna Give You Up und habe so gewartet, bis der Refrain kommt und er kam einfach nicht, sondern irgendwas anderes. Und wie gesagt, mag kein High Energy sein, aber zeigt auf jeden Fall, wie Produzenten wie Stock Aitken Waterman das Ganze, durchaus die ganze Popmusik der 80er gegen Ende in eine immer gleichförmigere Richtung getrieben haben. Die vielleicht einfach, ja, nicht mehr auf so viel Gegenliebe gestoßen ist, vielleicht auch aus gutem Grund, aber es ist schon lustig, wie wir eigentlich dann die Parallele wieder zu den Problemen der 70er Jahre haben, dass Musik plötzlich als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Und dann kamen die 90er und dann haben wir die Gigi D'Agostino bekommen. Nein, ich schweife ab. All das und mehr kann man nachlesen. Ich möchte den Lesetipp da lassen, denn das Musikmagazin meines Herzens laut.de hat 2016 Peter Waterman für ein Interview gewinnen können, wo er durchaus sehr, sehr ehrlich und auch nicht ohne Stolz über die damaligen Zeiten redet. Trägt die wunderbare Überschrift "An Drogen kamen wir nicht ran" und ja, ob vielleicht das Problem war, sei auch mal wieder dahingestellt. Vorteil ist aber, es ist auch davor noch ziemlich viel Schönes passiert im Synthie-Pop und in der High Energy. Eckart, was hast du noch auf dem Zettel?
Ich habe hier noch auf dem Zettel Dead or Alive. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Selbstverständlich, also das ist auch ein Lied.
Irre Frisur, Augenklappe, ganz wichtig, und Fähnchen, die flattern. Und der Song natürlich High Energy pur, You Spin Me Round.
Und das ist auch mit Sicherheit ein Lied, jetzt in einer Frage, ob mir das was sagt, das wurde mir mit ganz bestimmt auch in meinen heiligen 2000ern mal in irgendeiner Coverversion um die Backe geschlagen. Also, und ich weiß es gerade nicht, aber ist für mich ein Lied, das, ja, das ist gut, es gibt viele Lieder, die waren immer da, ne, aber doch, hier Anfang 2006 kam der Song wieder in die Top 5 von Großbritannien.
Was war's? Werbespot für ein Auto? War's was anderes?
Nein, es war sogar keine grausame Coverversion von Gigi D'Agostino, sondern der Sänger der Band Dead or Alive, Pete Burns, hat 2006 bei Celebrity Big Brother teilgenommen. Wie und ja, und kurz drauf war die Originalversion wieder in den Charts. Wie irre ist das denn? Es gab auch eine 2003-Version noch mit drauf, die ist aber auch nicht so interessant. Und der hat dann wirklich zu meiner Zeit noch mal so einen zweiten, dritten, fünften Frühling erlebt. Ist, finde ich, aber auch Zeichen dafür, dass High Energy vielleicht gar nicht so nischig ist, wie es jetzt teilweise geklungen haben mag in der Folge. Es gibt, also es ist ein riesiges Perlentaucher-Thema, wo man wirklich spektakuläre Sachen oder Performances noch heraussuchen kann. Aber es sind auch wirklich viele, viele Songs dabei, die wir eigentlich doch alle sehr gut kennen, wo einem dann wieder klar wird, ach, das ist ja im Grunde auch High Energy. Es basiert ja auch auf dieser Rezeptur, die wir versucht haben darzustellen. Und was fehlt da natürlich noch?
Also ich finde, Bronski Beat gehören da auch rein. Wir haben einmal Small Town Boy und sie haben natürlich auf ihrem Debütalbum The Age of Consent auch Donna Summer gecovert, I Feel Love. Und nachdem Simi Jamerville, genau, Jimmy Somerville ausgestiegen war, haben Bronski Beat ja auch noch mit John Foster weitergemacht und auf ihrem zweiten Album Truth Dare, Double Dare ist noch ein wunderbares High-Energy-Stück drauf und zwar Hit That Perfect Beat. Und ich würde sagen, da hören wir einfach nochmal rein. Bronski Beat, Hit That Perfect Beat. Boah.
Dit das ist der Perfect Beat.
Geil, oder?
Hammer.
Hammer. Ich finde bei dem Song wirklich diese Gitarre am Ende, diese, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Gitarre ist oder auf dem Synthesizer gespielt ist, diese
Ja, es klingt so, wie wenn du dir im Gitarrenladen so eine E-Gitarre so nimmst und einfach so trocken spielst, irgendwie auch so ein bisschen.
Aber ich find Wahnsinn. Schon großartig. Also ich finde die Melodie einfach super und 140 BPM, das ist schon
high, das ist schon viel. Also high, irgendwo high stand jetzt hier, dass 127 schon so ein ganz gutes Tempo für High Energy wäre, aber also wie gesagt, ich war ja schon bei Dingen, die ich auf dem Keyboard nicht mehr mit der Hand spielen könnte und da sind wir hier schon weit. Andererseits, je schneller es wird, desto weniger hört man ja auch, wie unsauber es ist. Ne? Aber
das ist auch gar nicht so schlimm, genau.
Richtig. Also
wenn auch so ein bisschen so Unregelmäßigkeiten drin sind, das gehört ja einfach mit dazu einfach.
So ist das. Ja, Eckhard, schön. Was eine Folge. Also ich hoffe, du bist zum Tanzen animiert.
Total. Wir haben die Playlist vollgepackt.
Oh,
auf
ja.
Spotify.
Oh,
wir
ja.
haben wirklich High Energy for the People. Und Alex, was gibt's noch zu sagen?
Es gibt noch zu sagen, dass ich wenige Gehaltschecks davor stehe, mir eine Kita anzuschaffen.
Wie ist das denn? Wirklich wahr?
Ja, ich bin jetzt schon dran, weil ich denke mir so, ich habe immer mal wieder, also meine Band covert ja Maniac unter anderem.
Was
und
eigentlich auch fast High Energy ist. Oder? Das ist schon.
Es ist mir fast zu musikalisch, um. ja, es ist was hart, aber es ist.
Ich weiß, was du meinst, aber.
Es ist zwar schnell, aber eigentlich finde ich auch so, wenn ich jetzt so an den Bass denke, das ist ja eher sogar schleppt. Ist ja nicht.
Okay, du hast einen
aber
Punkt,
es ist schon. Ja, aber es ist schon. Also bei mir verschafft es auf jeden Fall Energie und ich werde mich da ein bisschen einfinden in die Welt der MIDI-Kitars. Und ansonsten möchte ich nur noch anmerken, dass ich vorgestern ein wunderbares Mash-up-Album entdeckt habe auf YouTube. Und zwar handelt es sich um Thriller Access Memories und es verbindet die Klänge von Daft Punk, konkret vom letzten sehr funklastigen Album, mit Nile Rodgers übrigens, mit Thriller von Michael Jackson. Thriller. Bedeutet, es werden munter die musikalischen Elemente des einen Albums mit den gesanglichen des anderen verwoben. Also wir hören insbesondere Daft Punk und darüber Michael Jackson singen und ist schon stark. Also ich sag mal, okay, das ist eigentlich sowas, wenn mir jemand sowas schicken würde, guck mal ein Mashup-Album, würde ich mir denken, geh mir weg, verschwende meine Zeit. Aber du hast
reingehört einfach. Und
ich habe reingehört, es ist mit sehr viel Liebe gemacht und ich weiß gar nicht, ob es ich kenne halt beide Alben so gut, dass es teilweise schon ein bisschen hart ist so. Aber müssen wir bis zur nächsten Folge mal checken, wie das für dich ist, von dem ich denke, dass er kein Daft Punk-Hörer ist.
Nein.
Nein.
Nein, nein. Wir sind ja keine 80er, oder?
Nein. Aber Tanzmusik, die Jugend wach gehalten hat, auf jeden Fall.
Okay.
Ne?
Schön.
So viel dazu.
Bleibt noch zu sagen, wenn ihr weiteren Content von uns sehen möchtet, dann könnt ihr natürlich auf Instagram navigieren. Dort haben wir einen eigenen Kanal, Boys of Summer Podcast. Und ihr könnt auch auf Facebook gucken. Und wenn ihr sagt, hey, der Alex, der bräuchte mal eine Kita in seiner Sammlung, dann könnt ihr auch auf Patreon gucken.
Und uns ein paar High-Energy-Token rüberschieben.
Bitte, bitte, bitte. Er braucht einfach eine Kita, ich sehe das.
Wenn Patreon das finanziert, dann werde ich das Ding in der nächsten Folge auf jeden Fall mitspielen. Ja, bis dahin, bleibt gesund und munter und
wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Keep the energy alive.
Energy, your love is lifting me.